sure.
Yeah.
Gotta get their fast shot.
Yeah.
Gotta get their fast shot. There it is.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quarterback Club Germany. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von den Playoffs. Ja, heute möchte ich, ich bin heute leider wieder alleine, aber es ist gerade halt wirklich momentan beruflich sehr, sehr stressig für Flo. Und der gute Patrick hat sich diese Woche auch in Anführungsstrichen eine Auszeit genommen, zumindest vom Spieltag. Aber wir haben noch anderen Content von dem guten Patrick, den hört ihr am Ende der Folge. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den Spielen, die ich mir angeschaut habe und die ich gerne reden möchte. Fangen wir an mit Arizona Cardinals gegen New England Patriots. Und ich muss sagen, das Spiel war leider lange nicht das, was ich mir von dem Spiel erwartet habe. Ja, es war am Ende ein knapper Sieg für die Patriots. Aber was ist denn bitte mit Cam Newton los? Das ist ja ein Trauerspiel. Passgenauigkeit von einem Stock im Wind. Ich muss sagen, ich glaube, mit Cam Newton, ich war am Anfang mega gehypt von dem wirklich nicht schlechten Sportler und der auch gerade in seiner Saison bei den Panthers wirklich Potenzial hatte, ganz, 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 ganz groß zu werden. Und er hat natürlich auch viel erreicht, aber war wirklich nicht gut. Ja, genauso enttäuscht war ich aber auch von den Cardinals. Ich habe mir da mehr erwartet. Ich dachte eigentlich, dass es ziemlich hoch ausgeht für die Cardinals. Schauen wir uns mal die Stats an. Auf Seiten der Cardinals. Kyler Murray 170 Yards, Passing, Rushing Yards. Keenan Drake mit 78 und 2 Touchdowns. Ja, und wenn wir jetzt auf Seiten der Patriots gucken, Cam Newton 84 Yards, Rushing Yards, Cam Newton 46, das kann er halt. James White 18, hat aber die 2 Touchdowns gemacht. Und ansonsten war da auch nicht viel. Und wenn man sich das jetzt overall anschaut, Total Yards 179 zu 298, Passing Yards 69 zu 160, Rushing Yards 110 zu 138. Also die höhere Zahl galt bisher immer den Arizona Cardinals. Und das war im Endeffekt halt einfach nichts. Wie das jetzt weitergeht mit Cam Newton, also ich glaube, das ist seine letzte Saison bei den Patriots. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also wenn da nicht noch ein Wunder geschieht, dann war es das für ihn leider. Und Arizona? Also ich dachte wirklich, die würden auf das 7-4 hochgehen. Naja, mal schauen. Das nächste Spiel, über das ich reden möchte, ist die Begegnung zwischen die Raiders gegen die Falcons. Und ich bin ja ein großer Verfechter der Raiders diese Saison, aber das war nix. Nicht nur der Punktestand von 6 zu 43 überrascht mich, sondern auch die Falcons an sich. Falcons waren für mich eins der Teams, die ich diese eigentlich schon komplett abgeschrieben habe. Stehen jetzt auch schon 4-7. Und schauen wir uns mal die Stats an. Derek Carr, eine Interception, 215 Yards. Ja, aber wo haben wir es? Interception, Jonathan Abram. So, wo haben wir denn die Fumble Loss? Weil, also ich weiß nicht, was da los war, aber gefühlt jeder zweite Ball ist den guten Raiders aus den Händen geglichen und es gab Turnover um Turnover, Fumble um Fumble. Und das war einfach ein Grauenspiel. Also es war für mich als Raiders-Verteidiger in dem Moment so, das war nix, Leute. Ich habe jetzt aber auch leider nicht die Zahlen vorliegen. Naja. Schauen wir mal auf die Total Yards übrigens. Matt Ryan, 185 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Es war im Großen und Ganzen auch mehr ein Punkten durch, ja. Haben wir nicht hier die Turnovers bei den Statistiken mit dabei? Penalties, Tough Possession, Third Down, Inception, Fumble Loss, 4. Las Vegas Raiders, 4 Fumble Loss, Inceptions, jeweils eine. Krass einfach. Rushing Yards, Atlanta 125 zu 40, Passing Yards 179 zu 203. Das war so ein bisschen für mich vom Gefühl her der Tiefschlag, den ich auch hatte, als die Packers verloren hatten, so haushoch gegen die Buccaneers. Naja, hoffen wir mal, dass es nächste Woche besser wird. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Spiel für diese Woche. Ja, was soll man sagen? 14-19, Pittsburgh, Baltimore. Ich habe das Gefühl, den Steelers geht die Luft aus. Ich möchte nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel war. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass die Steelers die Saison mit einer der besten Mannschaften sind. Aber irgendwas hat mich gestört an dem Spiel. Ich denke, das Hauptding an diesem Spiel, was mich gestört hat, war die Art und Weise, wie unkoordiniert das Ganze gewirkt hat. Also für mich kam es so, weiß ich nicht. Also Roethlisberger war das ein oder andere Mal in der Bredouille gewesen, hat auch, jetzt muss ich gerade noch mal kurz auf die Stats schauen, wenn wir uns die Steelers jetzt eine Interception geworfen, 266 Yards, ein Touchdown, eigentlich eine grundsolide Leistung. Baltimore 77 Yards, Passing von Trace McSorley, Robert Griffin 33. Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber Fakt ist einfach der, super viele Turnovers ebenfalls. Ich glaube nicht so viel wie bei Fumble Loss waren es 1 zu 1, genau wie bei Inception Throne. Total Yards 334, Pittsburgh, Baltimore 219, Passing Yards 266 für Pittsburgh und für Baltimore 90, Rushing 68 zu 129 für die Ravens. Ja, aber warum sehe ich denn momentan hier so eine Abwärtskurve? Man darf nicht vergessen, dass die Ravens ebenfalls mit zu einem der Highlight-Kandidaten gehören von dieser Saison und die Ravens haben sich echt nicht schlecht geschlagen. Und ich weiß nicht, also gefühlt jeder zweite Ball war irgendwie, ja, aber wie erkläre ich das am besten für jemanden, der nicht so tief im Football drin ist? Stellt euch einfach vor, ihr schaut ein Spiel und eigentlich denkt ihr so, okay, First Down, Second Down, Third Down, eventuell neues First Down oder halt man gibt das Ganze ab, aber es waren super oft, wo dann quasi der Ball verloren gegangen ist und unkoordiniertes Spielen, Pässe sind nicht angekommen. Also ich fand das irgendwie grausam. Es hat mir keinen Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Aber ich glaube, dass jetzt die Steelers, schaffen sie eine Perfect Season bis in die Playoffs. Also sprich, kein Spiel zu verlieren, glaube ich so langsam nicht mehr dran. Ravens sehe ich immer noch als Potenzial da, mit ganz oben mitzuspielen. Warten wir es einfach ab. So. Dann möchte ich an dieser Stelle auch ganz gerne abgeben an lieben Patrick. Vielen lieben Dank und wünsche euch ein schönes Football-Wochenende. Mein Name ist Patrick. Bis dann. Ciao.
Hallo Leute. Ich habe mir heute mal Gedanken darüber gemacht. State of the Franchise. Und zwar alle, wo es sich drüber zu sprechen lohnt. Was macht eigentlich mein Team auf der Quarterback-Position? Ich möchte eigentlich nur über die Teams groß reden, bei denen es Wackelkandidaten sind oder wo man sich darüber Gedanken machen sollte, einen anderen Quarterback zu draften, zu traden, zu in der Free Agency zu sein. Das sind eigentlich nur die Teams, über die ich groß reden möchte. Anfangen möchte ich in der AFC East. Ich denke, Dolphins und Bills sind settled. Braucht man nicht drüber reden. Die Quarterbacks bleiben für lange Zeit. Interessant wird es jetzt schon bei den Patriots. Ich habe mir mehr von Cam Newton erwartet, jedoch darf man bei den ganzen Opt-outs und Verletzungen, die die Patriots haben, das auch nicht überbewerten, aber es ist wahrscheinlich nicht die Lösung 1A für Bill Belichick. Denke, da könnte im nächsten Draft was passieren. Ich glaube nicht, dass sie Stidham vertrauen, weil sie Hoyer eingesetzt haben, als Newton nicht gespielt hat und Brandon Hoyer als 49ers-Fan und langjähriger Betrachter weiß, dass das kein Quarterback ist, mit dem man viele Spiele gewinnt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei den Patriots in den nächsten 1 bis 2 Jahren da auf dieser Position was passieren wird. Die Jets. Was machen mit Sam Darnold? Für mich war Sam Darnold aus seiner Draft-Klasse mit Baker Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, Josh Rosen, war für mich Sam Darnold clear-cut der Beste. Er hat nichts davon gezeigt. Natürlich hat er keine Waffen. Natürlich hat er die schlechteste O-Line, die man sich vorstellen kann für einen Quarterback in jungen Jahren. Aber gute Quarterbacks funktionieren auch ohne Waffen. Zum gewissen Grad. Und deswegen bin ich der Meinung, die Jets kriegen den Number One Pick und die Jets gehen Quarterback. Bin ich mir sicher. Ob das jetzt Justin Fields ist oder Trevor Lawrence, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber sie werden einen Quarterback in der ersten Runde draften. Gehen wir in die NFC South. Ich denke, Falcons sind settled auf Quarterback, Bucks. Die nächsten 2, 3 Jahre auch, da können wir drüber reden, wenn die Ära Brady in der NFL mal wirklich zu Ende ist. Die Saints. Saints ist ein sehr interessanter Fall. Drew Brees hat schon einen Vertrag unterschrieben fürs Fernsehen. Also, der eigentlich dieses Jahr schon starten sollte. Er wird, glaube ich, in Monday Night Slot hochgehandelt als Experte. Der Vertrag ist unterschrieben. Er verdient, glaube ich, 10 Millionen dann nochmal als Experte im Kommentieren dann. Und ich glaube auch, dass seine Zeit zu Ende geht. Ja, sie haben sich jetzt nochmal gefangen. Er bringt wieder Leistung. Jetzt hat er natürlich mit den Rippenbrüchen und der kollabierten Lunge. Da bleibt abzuwarten, wann er wieder fit sein wird. Aber sie haben für mich ein sehr interessantes Backup. Also der Quarterback-Raum in New Orleans ist interessant. Also sie haben ja Taysom Hill einen Monstervertrag gegeben. Ich kann jeden verstehen, der Taysom Hill feiert, aber er ist für mich kein NFL-Quarterback. Er wird es auch nicht sein. Taysom Hill ist ein überragender Footballspieler. Nicht überragender Quarterback, nicht überragender Special-Teamer, nicht überragender Running Back, nicht überragender Wide Receiver, nicht überragender Tight End. Er ist ein überragender Footballspieler. Mehr aber auch nicht. 16 Millionen ist sehr viel für einen Footballspieler, der keine wirkliche Position hat. Und den Franchise weiterführen nach Brees wird schwierig. Aber sie haben auch den Passing Yard Leader der letzten Saison mit Jameis Winston. Man kann über Jameis sagen, was man will. Jameis ist natürlich nicht die Person, die man sich vorstellt, so wie er auftritt, als Franchise Quarterback, aber er hat eine 5000-Yard-Saison geworfen. Ja, er hatte über 30 Interceptions oder 30 Interceptions, aber er hat eine 5000-Yard-Saison geworfen. Also für mich ist das natürlich schon gut. Sie haben da jemanden und ich könnte mir vorstellen, dass die Saints mit Jameis weitermachen. Wenn die AFC South, Titans, denke ich, settled mit Tannehill, der einen unglaublichen Turnaround in seiner Karriere gemacht hat. Die Colts haben jetzt Philip Rivers. Don't sleep on Jacob Eason. Viertrunden Draftpick aus Washington, glaube ich. Vom College Washington. Jacob Eason bringt alle Tools mit. Wird sich rausstellen, ob er das auch in die aufs NFL-Level übertragen kann. War für mich im letzten Draft der drittbeste Quarterback. Definitiv vor Jake Fromm und Konsorten. Wird sich rausstellen, ob er es ist, aber im Moment haben sie noch Rivers. Denke ich mal, wenn der noch eine Saison dranhängt, er ist mittlerweile auf einem durchschnittlichen, an guten Tagen überdurchschnittlichen Niveau angelangt, Philip Rivers im jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Aber wird man sehen, was bei Eason dann, ob sie mit ihm gehen oder dann nochmal einen Draft-Pick investieren. Ein Viertrunden-Pick ist ja nicht viel gewesen. Ja. Houston settled für mich von den jungen Quarterbacks einer der besten. Deshaun Watson. Man muss halt geguckt werden, was um ihn passiert. Jacksonville. Luton spielt gar nicht schlecht den 6-Runden-Pick, den sie gemacht haben. Für mich ist Minshew auch nicht die Lösung. Minshew kommt von Washington State, die unter ihrem Trainer, der im Moment Mississippi State übernommen hat. Guckt euch mal die Ergebnisse an, die Mississippi State abliefert. Beziehungsweise guckt euch mal an, wie das Yardage und das, was im ersten Spiel passiert ist. Minshew ist ein Produkt eines Systems. Mike Leach, der Head Coach jetzt, wie gesagt, Mississippi State, der Washington State vorher trainiert hat und dort Minshew gehabt hat, hat ein System, das in der Pac-12, also in der Conference von Washington ist, wunderbar funktioniert hat. Jetzt ist er in der SEC und jetzt kriegt er richtig schön gezeigt, dass die SEC nochmal ein anderes Level ist. Zurück auf Gardner Minshew. Gardner Minshew ist für mich ein Projekt, das funktionieren könnte. Jedoch ist die Franchise Jacksonville nicht dafür Projekt-Quarterbacks gemacht, weil da zu viele Säulen wackeln und zu wenig Konstanten sind. Kommen wir in die NFC East. Da habe ich eigentlich Fragezeichen bei Dak. Geben sie den Vertrag oder nicht? Schwierig. Muss sich die Verletzungssituation halt herauskristallisieren. Wie gut kann er wieder zurückkommen nach so einer Verletzung? Eagles, Carson Wentz. Ich finde ihn immer noch gut. Er hat einen wirklich, wirklich schlechten Einstieg in die Saison gehabt. Aber ich finde ihn immer noch gut. Er kann Spiele gewinnen und das können nicht viele Quarterbacks, die ihr Team auf den Rücken nehmen und ein Spiel gewinnen. Ja, die New York Giants. Ich habe ja schon angesprochen gehabt, dass die Turnover-Ratio bei Daniel Jones viel zu hoch ist. Er hat jetzt 2 Spiele keine Turnovers gehabt und das sah dann schon viel besser aus. Ich weiß nicht. Also sie werden wahrscheinlich nicht im nächsten Draft was investieren, weil er relativ viel gekostet hat mit dem First Round Pick. Nichtsdestotrotz bleibt darüber nachzudenken, ob Daniel Jones der Richtige ist. Washington, nachdem Dwayne Haskins so abserviert wurde von Ron Rivera, ist für mich Washington ganz klar in der Verlosung für einen Quarterback im nächsten Draft. Ob sie an Fields oder Lawrence drankommen, weiß ich nicht. Jedoch ist der Quarterback-Draft nächste Saison nicht ohne. Also da sind einige gute dabei. Der BYU-Quarterback Zach Wilson oder oder auch andere, ich weiß nicht, ob Kyle Trask von Florida eligible ist, ob der schon die 3 Jahre College hinter sich hat. Namen, den man sich merken sollte, Kyle Trask. Aber ja, ich muss sagen, Washington ganz klar in der Verlosung für einen neuen Quarterback. Auch wenn wenn ich Alex Smith hoch anrechne, dass er zurückgekommen ist, wird er wohl nicht die Zukunft der Franchise darstellen. Gehen wir in die AFC North. Steelers, denke ich mal, noch für 2 bis 3 Jahre gesettelt mit Big Ben. Bengals, Burrow liefert. Burrow funktioniert, alles gut. Ravens, Lamar. Ich sehe Lamar als hochtalentierten Spieler, als hochathletischen Spieler. Sein Passing-Game hat sich nicht weiterentwickelt. Nicht auf dem Level, das es für die NFL benötigt. Ich denke, dass er sie in die Playoffs bringen kann. Ich denke, dass er sie unter Umständen in ein AFC-Championship-Game bringen kann. Aber sobald da eine Defense steht, die einigermaßen lesen kann, was abgeht, wird es schwierig für ihn. Man darf das Spiel von am Montag gegen die Patriots nicht so hoch bewerten. Sonntagnacht, nicht so hoch bewerten. Das Wetter war eine Katastrophe. Pässe, dass da überhaupt Pässe geworfen wurden, war eine absolute Sensation bei dem Wetter. Und dann muss man auch sagen, also auf der anderen Seite stand Bill Belichick, der seine Defense unfassbar gut vorbereitet hat. Die haben teilweise mit 2 Mann gerusht und haben gesagt, schlag uns doch mit deinem Arm. Und er konnte es bei den Witterungen einfach nicht. Ob er es im Trocknen kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, er hat ein Ceiling und das ist... muss ich rausstellen, ob das wirklich so hoch ist, dass er da ein Super Bowl rausspringt. Man wird sehen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsquarterback. Nicht. Baker Mayfield. Es gibt dieses schöne Meme, The Circle of Baker Mayfield, wo Baker spielt gut, kriegt halt einen Hype, äußert sich auf Social Media, spielt scheiße, beschwert sich über die Medien reagieren, Baker spielt wieder gut. Das ist der Circle of Baker Mayfield. Baker hat alles da. Wenn die Zahlen am Ende der Saison nicht stimmen, dann muss darüber nachgedacht werden, was zu ändern an Baker, weil er hat alles. Er hat meiner Meinung nach das beste Running Back Duo im Backfield. Er hat ein Receiver Core, das neben Dallas und vielleicht und Kansas City zu den mindestens Top 5 gehört, wenn man Atlanta noch dazu nimmt, aber trotzdem im Top 5 Bereich. Er hat die beste O-Line, PFF, die beste O-Line, Pro Football Focus, die beste O-Line der Liga. Er hat alles da. Aber er muss jetzt auch liefern. NFC North, Packers settled auf Quarterback, sei es jetzt mit Rodgers oder dem Justin Julian, dem Handlauf. Ich kann mir seinen Vornamen nicht merken. Die sind im Quarterback-Raum gesettelt. Dann kommen wir zu den anderen 3 Teams. Da sehe ich das ein bisschen anders. Ich würde mir für Matthew Stafford wünschen, dass er nicht als Detroit Lion retired, weil er ist für mich ein großartiger Quarterback, der unfassbar viel Potenzial hat, der aber in Detroit versauert. Er ist ein unfassbar guter Leader. Ich rede immer im höchsten Tönen von ihm, aber er kann manchmal nicht zeigen, was er drauf hat wegen den Umständen. Und dann hat er auch mal ein schlechtes Spiel, aber Ich weiß es nicht. Also es würde mich sehr freuen, wenn er noch irgendwann ein gut gefülltes Franchise kommen würde. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber es würde mich für ihn sehr freuen. Ja, Chicago. It's a mess. Weder Trubisky noch Foles sind die Lösung. Also da muss was passieren. Kurz- oder mittelfristig muss da was passieren. Beides Spieler, die definitiv dem Team nicht gerecht werden. Und vor allem der Defense. Die Defense ist überragend gut. Ich glaube, Top 3 Defense ohne wirklich jetzt zu übertreiben. Aber die Offense ist halt a mess. Und dann die Vikings, die Geschichte geschrieben haben mit dem voll garantierten Vertrag für Kirk Cousins. Naja, die also bis jetzt bestätigt er für mich, dass die Washington Redskins damals noch ihn zweimal gefranchise-tagged haben und ihm keinen langen Vertrag gegeben haben. Er ist an guten Tagen überdurchschnittlich und an schlechten Tagen unterdurchschnittlich. Er ist kein Top-Quarterback, er ist auch keine komplette Lusche. Er ist einfach, was er ist, aber er ist nicht 80 Millionen wert. Fakt. Dann kommt noch der generelle Gameplan der Vikings dazu, dass sie ein unfassbar run-heavy Team sind, die ganz viel laufen wollen. Das macht es natürlich auch für Kirk Cousins auf der einen Seite leichter eigentlich, aber auf der anderen Seite kann er auch nicht wirklich scheinen, weil es wird schon sehr, sehr viel Wert auf den Lauf gelegt. Kommen wir in die AFC West. Die Chiefs sind settled für 10 Jahre. Der beste Quarterback der Liga. Ich bin jetzt voll auf dem Hype-Train, also ich finde Patrick Mahomes einfach grandios. Oakland Raiders, Carr spielt gut. Carr hat immer schon also oberes Drittel der Liga gekratzt oder war für mich da drin. Die Frage ist, glaubt Gruden, dass er mit Carr weit kommt? Dann stellt sich die Frage nicht. Glaubt Gruden das nicht? Dann machen die was. Also das ist, ich will noch nicht mal sagen, Coin für bis 16. Im Moment von außen sieht es für mich aus, als wären sie settled auf Quarterback. Aber wie gesagt, das kann bei John Gruden auch ganz schnell anders kommen. Chargers, die Saison mit Justin Herbert sieht sehr gut aus, hätte ich ihm nicht zugetraut. Für mich, jeder, der sich mit ein bisschen mit College Football beschäftigt, wusste, dass er die Tools hat. Er hat es aber nie gezeigt im College. Und jetzt stellt sich raus, nachdem er in der NFL angekommen ist, dass es nicht an ihm lag, dass er es nicht gezeigt hat, sondern dass über das Playcalling, Playdesign von Oregon im Nachhinein viel geredet werden muss. Weil Justin Herbert hat jeden Experten, der nicht in einem Franchise tätig ist, der nicht sein Geld damit verdient, nur damit verdient, sich mit Football zu beschäftigen, überrascht, was er leistet. Und dann fehlen noch die Denver Broncos. Ich glaube, dass das Experiment Drew Lock und auch gescheitert ist. Drew Lock ist nicht der Franchise Quarterback. Ich finde, das sieht man in diesem Jahr. Er hat alles zur Verfügung gestellt bekommen. Was ein unfassbar smarter Move von den Broncos war, ihn die Offense voll zu laden mit Waffen, die Line nochmal zu verstärken und den Quarterback reinzuwerfen im Jahr, bevor sein Vertrag endet. Und hast du die Chance, beweis dich. Er tut es momentan nicht, also nicht konstant. Und deswegen Geht John Elway wahrscheinlich seit 5 Jahren auf der Suche nach einem Quarterback ist, wieder auf die Suche. So, also fehlt nur noch eine Division, die meines Erachtens meist gesettelten oder die meisten Teams gesettelten auf Quarterback. Seahawks, Russell Wilson, brauchen wir nicht darüber reden. Cardinals, Kyler Murray, er ist all das, was er versprochen wurde. Er ist ein Game Changer, er ist ein absoluter Cheatcode auf Quarterback. Richtig gut. Ich glaube auch, dass Jared Goff, obwohl er in der Kritik steht, sicher im Sattel sitzt, weil McVay weiß, was er kann und vor allem, was sehr wichtig als Quarterback ist, zu wissen, oder für einen Headcoach ist, zu wissen, was dein Quarterback nicht kann. Und das System McVay funktioniert mit Goff. Und er wäre eigentlich schlecht beraten, jetzt einen Switch zu machen auf einen anderen Quarterback. Bloß weil er sich ein höheres Ceiling erhofft, weil Hoffnung ist nicht, Hoffen ist nicht Wissen. Und ich glaube, dass Sean McVay weiß, was er da tut. Und dann fehlen natürlich, und da habe ich mir mit Absicht aufgehoben bis zum Schluss, meine San Francisco 49ers. Was denke ich über Jimmy Garoppolo? Ich glaube, dass man ihm Unrecht tut, wenn man sagt, er ist ein schlechter Quarterback. Und ich glaube, dass er Spiele gewinnen kann. Ich glaube, dass er das aber nicht konstant kann. Er ist nicht so flashy wie einige andere Quarterbacks, aber er ist auch keine Turnover-Maschine. Was ist er? Letztes Jahr in einem funktionierenden System und in einem, naja, gut aufgebauten Gebilde hat er Spiele dabei, wo man dachte, die 49ers gewinnen trotz Jimmy Garoppolo. Und dann muss ich immer an das Saints-Spiel letztes Jahr denken, wo ich freudeschreiend zu Tode betrübt eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht habe, so dass meine Hunde mich schon angeknurrt haben, weil ich sie in ihrem abendlichen Schlaf gestört habe. Das hat Jimmy gewonnen, das Spiel. Jetzt kann man natürlich auch sagen, er hat den Super Bowl verloren. Es ist ein Waggonspiel. Man weiß es nicht, was ist er genau. Was würde ich aus Fansicht machen? Aus Fansicht würde ich das nächste Jahr mit ihm spielen. Ich würde in die Offense Line und in der Stephens Backfield investieren, was den Draft angeht. Ja, oder was auch eine Option wäre, wären Edge Rusher. Ja, die 49ers investieren unfassbar viel in die D-Line. Die letzten Jahre eigentlich immer ein First-Round-Pick in die D-Line gesteckt. Aber wenn jetzt alle zurückkommen, ich gehe stark davon aus, Dee Ford wird nicht wieder Football spielen, hat dieselbe Verletzung wie Cam Chancellor. Der daraufhin retiren musste. Ich gehe davon aus, Dee Ford wird nicht zurückkommen. Wenn man sich jetzt noch einen richtig guten Pass-Rusher auf der anderen Seite von Nick Bosa vorstellen, dann könnte die Defense wieder zu dem werden, was sie letztes Jahr war. Nichtsdestotrotz würde ein guter Secondary-Spieler den 49ers auch zugutekommen. Und dann kann man mit Jimmy, um die Brücke jetzt wieder zum Quarterback zu schlagen, mit Jimmy auch wieder weit kommen. Aber was jedem klar sein muss, ist, dass er definitiv nicht ein Patrick Mahomes oder ein Kyler Murray oder ein Russell Wilson ist. Das muss klar sein. Das waren jetzt lange 25 Minuten über Quarterbacks und die unterschiedlichen Franchises. Teilt mir gerne mit, kommentiert, seid ihr anderer Meinung oder glaubt ihr, dass ich in manchen Punkten recht habe? Ich wünsche euch noch alles Gute für die Woche und wir hören uns dann nächstes Mal. Ciao.
That's a sack on the ball. Good job. That's a sack. Rick, you didn't know what you were doing. Remember, if he goes out, he's got the ball.